Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zu den größten Showkämpfen der Welt. Pinfall. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und hallo zu Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ja, wir sind wieder da, kurz vor Weihnachten, kurz vor WWE Clash of Champions, der nächsten SmackDown-Großveranstaltung in der Nacht von Sonntag auf Montag, live auf dem WWE Network und natürlich auf Sky. Melden wir uns zurück. Wir, das sind Kevin Scheuren, meine Wenigkeit, und mein Co-Moderator Thomas Steuer. Hallo Thomas.
Moin Kevin und moin da draußen.
Ja, natürlich erstmal entschuldigen, dass wir uns jetzt eine ganze Zeit nicht gemeldet haben, aber man muss ja dazu sagen, es ist ja auch was Schönes eigentlich, denn Thomas, herzlichen Glückwunsch, du hast einen coolen neuen Job an Land gezogen und bei mir war es ja auch so, dass ich mit diesen ganzen Podcasts so ein bisschen überfordert war in der letzten Zeit terminlich und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt nochmal eine Ausgabe so kurz vor Weihnachten, um uns zumindest nochmal zu melden und 2018, wenn sich dann alles so ein bisschen, wie sagt man so schön, gesettelt hat, dann werden wir auch wieder regelmäßiger da sein, aber ich hoffe, ihr seht es uns nach und ja, es hat einfach viele private Umstände gehabt.
So kann man es auf jeden Fall sagen, aber ja auch gute Umstände. Ne? Ich meine, klar, du bist ja mittlerweile auch the face of mein Sportradio mit 28 Sendungen pro Woche. Ne? Ja. Da wird es dann schon mal knapp. Aber ja, ab 2018 auf jeden Fall wieder regelmäßig in unserem üblichen Turnus, würde ich sagen, oder?
Genau, ja. Vor und nach jedem WWE-Pay-Per-View, dann beginne mit dem Royal Rumble. Wir werden auch immer mal wieder versuchen, Gäste hier in der Sendung zu haben, sowohl Kollegen von anderen Wrestling-Podcasts, die so ein bisschen mit uns über Wrestling sprechen werden, als auch hoffentlich den ein oder anderen WWE-Superstar, vielleicht auch mal einen WXW-Wrestler. Also wir werden uns nächstes Jahr einiges überlegen, um diese Sendung noch cooler für euch zu gestalten. Und wenn ihr Ideen habt, ja, dann sagt sie uns gerne auf unserer Facebook-Seite, folgt uns da, PinfallMSR, einfach mal suchen, liken und natürlich dann in die Posts schreiben, uns Nachrichten schreiben. Wir versuchen relativ schnell zu antworten. Oder natürlich auch bei Twitter mit auch ebenfalls PinfallMSR, Hashtag PinfallMSR. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann gerne Thomas Steuer unter @steuerkreuz und mir könnt ihr schreiben unter @ks0811. Und ja, Clash of Champions steht an. Clash of Champions, Thomas, das ist ja auch wieder so eine Reise in die Vergangenheit, ne? Wenn man mal sich überlegt, dass die WWE ja letztens auch eine Hausshow namens Starrcade hatte, auch einer der größten WCW-Pay-Per-Views eigentlich, das WrestleMania von WCW, World Championship Wrestling, unsere erste Liga, wenn man so will eigentlich, und Clash of Champions war ja früher auch in der WCW immer so eine Show, die erst im Pay-Per-View lief und dann später so ein TV-Special auch war, wo immer die ganzen Champions gegeneinander angetreten sind und es auch viele tolle Momente gab von Ric Flair, von Sting früher, aber auch von den Four Horsemen, also sehr viele Klassiker mit drin und jetzt hat man das ja geändert von Night of Champions zu Clash of Champions, also man scheint sich ja immer mehr dieser WCW-Geschichte auch so ein bisschen zu öffnen, ne? Wargames gab es ja letztens auch noch.
Ja, man versucht halt jetzt so langsam so die alten Traditionen der WCW so ein bisschen auch zu den eigenen werden zu lassen, habe ich das Gefühl. Mhm. Bin aber dann auch gleichzeitig ein bisschen irritiert, warum man jetzt ausgerechnet sowas wie Clash of Champions zurückbringt, wenn man schon selber die Night of Champions hat. Und wenn man auch schon selber einen Monat vorher bei der Survivor Series quasi alle Champions schon gegeneinander hat antreten lassen, was auch irgendwie so ein bisschen verwirrend ist jetzt. Und gleichzeitig dann aber sagt so, dass die größte Kultshow, die die WCW je hatte, Starrcade, die verballern wir als eine Hausshow, die wir noch nicht mal im Network zeigen. Das war ja wirklich nur als so eine lokale Sache angelegt, mit der man ja, glaube ich, auch in Konkurrenz treten wollte zu
Wrestlecade.
Lass mich lügen, was New Japan?
Nee, Ring of Honor.
Ring of Honor, genau. Da wollte man ja irgendwas in der Ecke quasi bieten, was einen großen Namen hat und mit dem man quasi der lokalen Konkurrenz so ein bisschen die Zuschauer abziehen kann. Aber dass man nicht wenigstens sagt, wir zeichnen es auf, zeigen es im Network, so wie das ja auch mit diesen Japan-Specials, bei denen Brock Lesnar dann aufgetreten ist, bei der House-Show, auch gemacht hat, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
Nee, bin ich ganz bei dir. Habe ich auch nicht verstanden. Kurz zur Erklärung. Ich glaube, also Starrcade fand in Greensboro, North Carolina statt. Und in Charlotte, glaube ich, war es Wrestlecade. Es war auch so eine Fanfest-Show-Geschichte mit vielen Legenden, die da waren. Und das wollte man als Konkurrenzprogramm liefern. Ja, sehe das aber eigentlich genau wie du. Ich finde es auch schade, dass sie es nicht irgendwie ins Network gestellt haben, weil es ja dann doch viele WCW-Fans gibt. aber für WCW-Fans bald was Cooles im Network. Ich glaube, das wird jetzt dann hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres auch so sein. Cool kann man natürlich so oder so sehen, aber Thunder kommt ins WWE-Network. Ich denke mal jetzt wirklich, denn es gab ja einen kleinen Rechtsstreit zwischen den ehemaligen WCW-Wrestlern und auch WWE-Wrestlern Raven und Buff Bagwell gegen die WWE. Hast du davon gehört?
Ja, die haben jetzt quasi ja verloren, weil sie ja Royalties, glaube ich, haben wollten. Ja. Für jeden Auftritt irgendwie bei Thunder. Ich bin jetzt nicht sicher, warum sie das nicht irgendwie auch schon für Monday Night Show verlangt haben.
Ich glaube, es ging um Auftritte sozusagen im WWE Network. Allgemein. Okay. Egal.
Grundsätzlich.
Grundsätzlich. Egal was. Ob es ein WWE Pay-Per-View. Buff Bagwell war ja auch mal kurz in der WWE. Also das wäre ja so ein Exempel, was sie statuiert hätten für jeden Wrestler. Und,
aber wo ist denn der Zusammenhang damit, dass man die Thunder-Sachen immer noch nicht reingebracht hat? Weil man gesagt hat, wir lassen jetzt alles irgendwie drin, wo sie schon sind.
Ja.
Schieben aber nichts mehr dazu wahrscheinlich, ja, ne?
Genau. Das war okay. Der Hintergrund. Und das ist jetzt geklärt. Die haben das irgendwie jetzt beigesetzt und es gab irgendwie ein Settlement oder so. Auf jeden Fall ist der Weg jetzt eigentlich frei für WCW Thunder und eventuell auch für Sunday Night Heat. Ja, also ich glaube, es wird uns nächstes Jahr im Network noch einiges erwarten und das könnten wir ja auch mal machen. Vielleicht mal so ein paar Thunder-Episoden gucken und die mal hier reviewen. Denn Thunder... Ja. Das war ja auch so ein bisschen die Vorlage zu SmackDown, ja, wenn man so will. Und deswegen ja ein Stück Wrestling-Geschichte.
Wobei man auch sagen muss, es war halt damals auch schon klar die B-Show, also ja. Quasi auch da die Vorlage für SmackDown. Nur es war natürlich auch damals so, dass das alles komplett zusammenhing. Also Leute, die jetzt, du machst ja glaube ich auch immer noch Monday Night Show nachgucken, so Stück für Stück, ne? Und am Stück. Das ist ja gerade für so Leute, die da Bock drauf haben, einfach alles am Stück nochmal nachzuschauen. Es ist ja super, wenn sie Thunder jetzt dazwischen schieben können, ja. Weil es ja in der Kontinuität eigentlich dazugehört.
Ich bin jetzt übrigens, bin ja immer noch dabei, das Ganze von vor 19 Jahren zu schauen. Das heißt, ich bin im Dezember 1998 und in diesen Wochen endet die Geschichte von Goldberg. Denn wenn wir uns erinnern, dass damals ja Kevin Nash der Booker war von WCW irgendwann, also quasi das Geschehen in der Hand hatte, wie läuft die Show. Der Booker, müsst ihr wissen, wenn ihr das nicht wisst aus dem Wrestling-Jargon, das ist die Person, die ganze Show plant. Das ist die Person, die Matches zusammenstellt, die Geschichten zusammenstellt. Und das war damals eben Kevin Nash, der ja auch aktiver Wrestler war. Also in der WCW fiel es ein bisschen chaotisch. Da haben wir übrigens später auch noch einen kleinen Geschenktipp für euch, das werden wir heute auch noch machen. Geschenketipps für Wrestling Fans, ist ja bald Weihnachten und wenn ihr noch Last-Minute-Geschenke braucht, dann haben wir hier ein paar Ideen für euch. Und Kevin Nash war der Booker und Goldberg war damals ja unbesiegbar. Ich weiß gar nicht, wie viele Siege er hatte, es waren wahrscheinlich an die 300 gefühlt, oder?
Nee, warte mal, die haben damit offiziell geworben, war das 173?
Stimmt, ja, genau, doch, 173, oder? Genau, das war's, ja. Und jedenfalls bei Starrcade 1998 gab es dann, ja, die unnötigste Niederlage nach Starrcade 97, wo Sting zwar gewonnen hat, aber es trotzdem Niederlage war gegen Hulk Hogan. Als Scott Hall den Taser benutzte, also diesen Elektroschocker, der ja damals auch so ein bisschen seine Waffe des seine Wunschwaffe war, seine Weapon of Choice. Und Goldberg hat dann verloren, seine Streak war beendet und danach war Goldberg eigentlich nie mehr der er mal war.
Ja, sagen wir mal so, Goldberg musste damals halt quasi ohne diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit weitermachen, ja. Was aber ja klar war, dass das irgendwann passieren musste. Es war nur irgendwie so auf die möglichst debile Art und Weise, weil Kevin Nash einfach mal seinen großen Moment jetzt noch haben wollte in der WCW, nachdem er ja so lange einfach nur als Tag-Team-Wrestler aufgetreten ist. War natürlich in dem Sinne komplett unangebracht, also da hätte ich mir auch irgendwie ein völlig anderes vorstellen können, der diese Reign da beendet. Und wenn du mal betrachtest, wie es danach weiterging, also du wirst ja dann Anfang Januar auch den sogenannten Fingerpoke of Doom zu sehen kriegen, in dem sie einfach die beiden NWOs, also das Wolfpack und die NWO Black and White, dann wieder zusammengeschlossen haben und Hulk Hogan ihn einfach mit so einem Fingertipp besiegt hat. Ja. Und damit war Kevin Nash's Reign auch schon wieder beendet. Es war einfach von vorn bis hinten eine komplett schwachsinnige Aktion, die Goldberg-Storyline so zu beenden.
Ja. Der Fingerpoke of Doom. Das ist auch so eine Geschichte der WCW eigentlich. Also vielleicht müssen wir auch mal zur WCW ganz eigene Sendungen hier machen, denn ich glaube, da können wir stundenlang drüber erzählen, was gut war, was aber auch ordentlich in die Hose gegangen ist. Also Da kommt noch einiges auf mich zu. Also ich kann euch das auch nur empfehlen, wenn ihr mal so ein bisschen in die Vergangenheit reisen wollt und mal sehen wollt, was hat die WWE gemacht 1998, dann mit Hinblick auf 99 und was die WCW, also der größte Konkurrent damals, dann empfehle ich euch mal das WWE Network und das einfach mal Woche für Woche zu schauen. Und eins ist aber klar und das bringt uns auch gleich schon zu Clash of Champions. Triple H hat immer sein Pedigree zeigen dürfen. Das war 2017 so. Das war 1999 so und das ist 2017 so. So auch in Indien, als ein gewisser Triple H gegen Jinder Mahal clean gewonnen hat. Und das muss mir mal jemand erklären.
Ja, vor allem, weil er ja eine Nacht vorher noch den Job ganz easy going für Roman Reigns gemacht hat, der natürlich der Top Dog jetzt ist in der WWE. Aber viele haben sich gewundert, Jinder Mahal, warum muss er jetzt zu Hause verlieren gegen Triple H, wenn man sich ja jetzt ein halbes Jahr so die Mühe gegeben hat, ihn aufzubauen, ihn als starken Champion darzustellen. Warum gibt jetzt nicht gerade so eine Mega-Legende wie Triple H ihm nochmal so den sogenannten Rub und lässt ihn da im Heimatland gewinnen? Von mir aus ja auch auf unfaire Art und Weise. Jinder ist ja auch der Heel, trotz allem. Und Triple H hat das am Ende erklärt, er hat diese Kritik im Internet irgendwie aufgenommen und hat dann gesagt, sinngemäß von wegen, ja, Jinder Mahal ist ja noch relativ neu, er ist ja noch nicht so an dem Punkt angelangt, Lirum Larum Löffelstil, da bringt es ihm ja viel mehr, irgendwie, wenn er quasi in so einem super guten Match dann nur ganz knapp verliert und hinterher den Handshake bekommt und so weiter und so fort, was ich absolut fadenscheinig fand. Ich frage, okay, Jinder Mahal ist jetzt erstmal nicht neu, der ist schon seit Jahren in der WWE rum, mit einer kurzen Unterbrechung, und ihr habt den jetzt einfach mal ein halbes Jahr am Stück gegenüber Leuten wie AJ Styles und Shinsuke Nakamura und Kevin Owens und Randy Orton, habt ihr ihn als Champion bei SmackDown präsentiert. Wieso zur Hölle, wo ist dieser, quasi jetzt auf dem Papier, der große Unterschied, mache ich jetzt den Job für Reigns oder für Mahal? Beides sind World Champions gewesen von einer längeren Dauer in der WWE. Von daher ist das für mich irgendwie völlig unverständlich und zeigt eigentlich nur, wie Triple H selber Jinder Mahal einschätzt. So als Larry, für den es sich irgendwie nicht lohnt, seinen guten Namen jetzt irgendwie aufs Spiel zu setzen, weißt du?
Noch viel schöner war ja dann diese Erklärung von Triple H, dass das indische Publikum ja wirklich sehr wissend ist, ja, dass sie ja wissen, wie es läuft und dass Jinder Mahal ja auch der Böse war und deswegen ist ja klar, ist, dass das Gute gewinnt bei House Shows. Wenn wir uns aber mal daran erinnern, gegen wen sollte Jinder Mahal denn eigentlich in Indien antreten? Kannst du dich noch erinnern?
War nicht Lesnar, oder?
Nee, Kevin Owens. Ja, und wir erinnern uns an die Europa-Tournee, als Kevin Owens und Sami Zayn nach Hause geschickt worden sind, wurde Kevin Owens auch kurzerhand von dieser Tournee entfernt. Ja, also er durfte nicht mit nach Indien und wäre er gegen Kevin Owens angetreten, Jinder Mahal, dann wäre er absolutes Babyface gewesen in Indien. Ist ja auch völlig klar. Aber wenn Triple H da ist, dann ist natürlich der andere der Heel, also der Böse. Ja, und eine Show in Indien musste ja auch gestrichen werden. Eigentlich sollten es ja zwei Shows sein. Und die eine WWE-Show in Indien wurde auch nur zur Hälfte ausverkauft. Also scheint Indien dann doch nicht so der Markt zu sein, auf dem sich WWE irgendwie auf groß tummeln kann und auf großes Geld hoffen kann. Macht aber natürlich, und wir kommen gleich nach einer kurzen Pause dann auf AJ Styles gegen Jinder Mahal zu sprechen, gar keinen Sinn, einen Jinder Mahal so lange aufzubauen und auch Champion sein zu lassen, um ihn dann irgendwie in Indien verlieren zu lassen, um ihn dann den Titel wiederzugeben.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie den Titel wirklich wiedergeben, weil ich auch immer noch nicht so genau weiß, wo sie denn jetzt noch hinwollen mit ihm, weil er ja eigentlich bei SmackDown auch schon so ziemlich alle durch hat.
Ja, stimmt.
Also bist du sicher, dass er denn wieder kriegen soll?
Wir werden es gleich mal so ein bisschen besprechen, welche Gründe dafür und welche Gründe dagegen sprechen in Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, das ihr übrigens auch bei iTunes rezensieren könnt. Ihr könnt uns dort abonnieren natürlich, dann bekommt ihr jede Ausgabe direkt auf euer Endgerät heruntergeladen, wenn sie denn droppt, wie man so schön sagt. Und wenn wir noch ein bisschen weitergehen wollen, wir alle zusammen, dann schreibt doch da eine Rezension, am liebsten natürlich 5 Sterne, aber generell nehmt euch mal bitte 2-3 Minuten Zeit und schreibt uns ein Feedback, was gefällt euch nicht so gut. Also wir sind für alles offen und wir freuen uns über jedes Feedback rund um Pinfall, denn die Sendung liegt uns am Herzen und wir wollen das Ganze noch ein bisschen besser für euch gestalten, aber dafür brauchen wir eben euren Input. Ja, wir wollen wissen, was machen wir gut, was machen wir schlecht. Schreibt das bei iTunes rein, schreibt uns auch gerne per Mail kevin.scheuren@meinsportradio.de. Das wird dann natürlich auch direkt weiter geleitet und dann für uns auch genutzt, um diese Sendung 2018 noch besser zu machen. Wir freuen uns auf 2018, wir freuen uns aber auch, dass es gleich weitergeht nach der kurzen Pause. Dann mit der Vorschau auf WWE Clash of Champions hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kurz vor Weihnachten, kurz vor Heiligabend melden sich Kevin Scheuren und Thomas Steuer mit der Vorschau auf WWE Clash of Champions. Ja, generell muss man ja sagen, an Weihnachten sind die WWE Superstars, sind ja nicht ganz so viel zu Hause, wenn man mal ehrlich ist. Kurz vor Weihnachten dieser Pay-Per-View für SmackDown. Und dann ist ja tatsächlich am 25., das ist ja Weihnachten in Amerika und Weihnachten auch hier, auch wenn viele da denken, der 24. sei schon Weihnachten. Nein, das ist nur Heiligabend. Das ist jetzt mal ein Funfact am Rande. Ist auch Raw. Also die haben keine Pause zu Weihnachten dieses Jahr.
Aber hatten sie die überhaupt mal irgendwann?
Ja, zumindest der 25. Ich glaube, am zweiten Weihnachtstag mussten sie dann, also den gibt es ja in Amerika gar nicht. Aber da mussten sie dann, da gab es auch mal eine Show, glaube ich, im Madison Square Garden letztes Jahr, also das war dann sowas Besonderes. Aber dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wir Raw an Weihnachten haben und Raw an Neujahr. Das ist ja auch quasi eigentlich ein Feiertag. Und deswegen müssen die Damen und Herren ganz schön ran, aber Clash of Champions ist ein Smackdown-Pay-Per-View und deswegen kommen wir so ein bisschen auf Smackdown zu sprechen. Wir haben es gerade schon angerissen, Jinder Mahal darf nochmal ran um den WWE-Titel gegen AJ Styles und AJ Styles konnte Jinder den Titel ja in London abnehmen oder in Manchester, auf jeden Fall auf der England-Tour und seitdem ist es mit Jinder so ein bisschen abgeebbt. Es gab ja immer wieder die Gerüchte, dass Jinder auch verletzt sei an der Schulter, dass er ein bisschen geschrumpft sei, wenn man das mal so plakativ sagen will und Vince McMahon deshalb keine Lust mehr auf ihn hat. Ja, aber eigentlich, Thomas, wir haben es ja oft besprochen, dieses Jinder Mahal-Experiment war ja schon vor dem Titelverlust eigentlich gescheitert, oder?
Ja, irgendwie schon, aber er hat es einfach auf die Dauer seiner Titelregentschaft gesehen, nicht geschafft, sich wirklich als glaubwürdiger Champion zu positionieren. Also du hast halt, also auch weil seine Promos schwach sind, weil seine Gehilfen, die beiden Bollywood-Boys da absolutes Fallobst quasi sind, ne? Weil er einfach auch nicht so diesen Respekt der WWE-Fans hat, den man nach so einer längeren Karriere eigentlich ja haben sollte, weil er vorher ja wirklich immer nur Jobber war oder bei 3MB irgendwie mit rumgetanzt ist und weil er auch völlig anders aussah noch vor einiger Zeit. Also er hat sich ja komplett hochgepumpt vor diesem Run, was irgendwie auch so ein bisschen weird wirkte. Also das sind so die Gründe, die ich jetzt dafür ausmachen würde. Und weil er es auch einfach nicht geschafft hat, irgendwie den Titel während seiner Regentschaft auf so ein neues Level zu heben. Es war mehr so, dass er sich quasi krampfhaft an diesen Titel geklammert hat, um selber Bedeutung zu kriegen dadurch, was irgendwie überhaupt nicht geschafft hat. Und sobald dann jemand wie AJ Styles auf einmal wieder Champion wird, dann merkst du auf einmal, dass auch der Titel wieder eine völlig andere Wertigkeit bekommt. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt quasi wieder eine Rolle rückwärts machen, Jinder wieder zum Champion machen, der ja eigentlich bei SmackDown auch schon alle durch hat, weil dann hast du für die Road to WrestleMania auch nicht mehr wirklich so den Riesenplan. Und gehst mit einem Champion zu Mania, der eigentlich gar kein Draw ist.
Hätte man das irgendwie verhindern können, indem man die Singh Brothers so ein bisschen dominanter darstellt und es nicht einfach nur so zwei tanzende Lakaien sind, die ja immer herumgeschmissen werden können. Man sie zumindest auch hätte in wirkliche Matches stecken können, weil die können ja wrestlen. Das sind ja zwei Wrestler, die auch durch den Independent-Bereich gegangen sind. Und dass man sozusagen ein, ich will nicht sagen indisches Stable aufmacht, aber tatsächlich diese drei und vielleicht noch irgendwie ein, zwei dazu packt. Gibt ja genug indische Wrestler, vielleicht auch der Great Khali, wenn man den so ein bisschen dauerhafter eingesetzt hätte, der Jinder ja auch mal geholfen hat, ironischerweise, aber dann nie wieder aufgetaucht ist.
Das ist das Ding. Alleine der als Enforcer wäre ja schon mal eine Kraft gewesen, die ja quasi seinem ganzen Stable Respekt eingeflößt hätte. Die Bollywood Boys, ich kann mich nicht erinnern, dass sie überhaupt einmal vernünftig gewrestelt haben. Wenn du die jetzt einfach mal so als Tag Team hingestellt hättest, hättest die auch noch die Titel gewinnen lassen und hättest es eben auch dann so aussehen lassen, dass die als Team wirklich gut sind, dass die halt auch super hinterlistig agieren und quasi auch eine Gefahr sind als Team, vielleicht nicht die stärksten und imposantesten Figuren sind, aber halt durch ihre Hinterfotzigkeit es halt trotzdem schaffen, da dominant zu bleiben in der Division, dann hättest du gleich eine Gruppierung gehabt, die zwar vielleicht mit jemandem, der als Champion noch nicht so angesehen ist, die aber dann trotzdem halt stark und dominant wirkt und ihn ja dadurch auch besser erscheinen lässt, weil er der Chef von denen ist. weißt du?
Wir ziehen ja oft die Parallele zu JBL damals, als er Champion wurde. Und dann wurde ja um ihn auch dieser Stab aufgebaut mit Orlando Jordan und den Basham Brothers. Und die Basham Brothers damals waren ja auch jetzt keine hoch angesehenen Wrestler, aber die waren ja auch irgendwann mal Tag-Team-Champions und Orlando Jordan war US-Champion und JBL hatte den WWE-Titel. Und so hätte man natürlich da auch die Parallele ziehen können.
Damals waren alle Champion, das stimmt. Ja. Aber auch da hattest du natürlich das Problem, JBL selber, gut, der war natürlich insofern angesehen, weil er schon super lange da war und auch ein Kult-Tag-Team gebildet hat, die APA mit Farooq. Der hatte nochmal einen anderen Startpunkt quasi, als sie sein Gimmick so komplett gewechselt haben. Der meiner Ansicht nach auch ein viel stärkeres Gimmick hatte, als es Mahal jetzt hatte. Aber auch da war das so, sein Stable war jetzt nicht unbedingt, sag mal so, das hat ihn jetzt auch nicht auf ein neues Level gehoben, weil da hat er quasi auch so ein paar Figuren mitgezogen, die andererseits keinen wirklichen Platz im Roster gehabt hätten, weißt du?
Na, das stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, wo steht AJ Styles in der ganzen Geschichte? Ist er nur ein Transitional Champion jetzt? Kriegt Jinder Mahal den Titel zurück? Oder läuft alles darauf hinaus, auf dieses Match, was wir so gerne haben wollen bei WrestleMania, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura?
Also, ob es jetzt AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura wirklich wird, ich würde es mir wünschen, könnte es mir auch gut vorstellen, weil beide ja auch noch gewissermaßen geschützt werden im Roster. Also Nakamura jetzt auch nicht irgendwie besonders viele Niederlagen einstecken musste und auch nicht gefühlt runtergereicht wurde, wie jetzt Baron Corbin zum Beispiel. Es könnte natürlich auch Bobby Roode werden, falls er doch noch aufgebaut werden sollte, aber darüber müssen wir auch nochmal gesondert sprechen. Aber ich glaube schon, dass man auf jeden Fall zumindest mit AJ Styles als Champion oder als Number One Contender auf die Road to WrestleMania dann gehen wird, weil der doch jetzt sehr klar als Aushängeschild SmackDown präsentiert wird. Und wenn sie das nicht vorhätten, dann hätten sie ihn wahrscheinlich auch schon längst zu Raw wieder zurückgedraftet.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jinder Mahal den Titel nochmal zurückgewinnt, zumindest nicht mit logischen Gründen, aber es ist halt die WWE und da zählt Logik eigentlich null. Und deswegen muss ich auch mit Hinblick auf das Tippspiel später, und es steht ja aktuell nach Survivor Series 65-57 für dich.
65-57?
Ja, du hast das Survivor Series Tippspiel mit 6-4 gewonnen.
Hi.
Ja, also ich habe eigentlich kaum noch Chancen zu gewinnen, glaube ich, aber ich muss jetzt natürlich alles konträr tippen zu dir, einfach nur um das dann hinzubekommen, aber dazu dann später mehr, aber das wird schwer für mich. Du darfst dir dann übrigens dann zum nächsten Jahr was ausdenken, was ich da machen muss, um meine Wettschulden einzulösen. Ja, klar.
Da werde ich keine Probleme haben, mir was auszudenken.
Das glaube ich dir. Komm noch mal kurz zu Bobby Roode, das ist gerade schon angesprochen. Bobby Roode im Triple Threat Match um den United States Titel gegen Dolph Ziggler und Baron Corbin. Eigentlich können wir über alle drei ganz kurz sprechen, denn Dolph Ziggler, vor einigen Monaten, bevor es dann in diese Story mit Bobby Roode ging, hatte Dolph Ziggler keine Lust mehr auf diese flashy Entrances und hat ja alle nachgemacht und dann auf einmal hat er keine Musik und jetzt ist alles wieder wie früher. Er hat wieder seine normale Musik, er hat wieder seine normalen Antics während des Einzugs und ist generell wieder der gleiche, nur irgendwie immer noch so eine Art Shawn Michaels-Verschnitt. Bobby Roode kommt von NXT, Glorious, ja, dieser Song, der wirklich alle begeistert und Bobby Roode, der sich nochmal gesteigert hat zu seiner TNA-Zeit, kommt ins Main Roster und versackt jetzt schon und das, glaube ich, nach nur 2 oder 3 Monaten im Main Roster, kann auch keiner nachvollziehen. Und Baron Corbin aktuell finde ich, Thomas, tatsächlich einer der Gewinner von SmackDown, wenn man so will, denn der blüht mit seinem US-Titel richtig auf. Der wirkt nicht mehr verloren, der hat jetzt einen Grund, warum er so ist, wie er ist und das gefällt mir persönlich ganz gut. Hätte ich vor ein paar Monaten so nicht erwartet. Wie siehst du diese drei Wrestler aktuell?
Ja, du meintest ja damals, glaube ich, schon, von wegen, wenn jetzt Baron Corbin irgendwie da seinen Koffer verliert und dies und das, dann ist er eigentlich schon fertig, dann können sie ihn eigentlich schon rausschmeißen. Wir hatten, glaube ich, damals auch schon drüber diskutiert.
Ja, genau.
Ist wieder so der typische Fall. Vince McMahon hat Lust, irgendwen zu bestrafen und dann fängst du wieder unten an. Aber dann dauert es halt ein bisschen und dann kommst du auch wieder hoch. Triple H musste das ja auch durchmachen in den 90ern, als er quasi der Leidtragende war von diesem Click-Evening da in Madison Square Garden, als sich da alle umarmt haben und so ein bisschen das Kayfabe da irgendwie auf links gezogen haben.
Ja.
Da hat der gefühlt, glaube ich, auch ein Jahr lang nur verloren, durfte sich da irgendwie völlig ohne Gegenwehr dem Ultimate Warrior, der ja auch schon fertig war zu der Zeit, hinlegen bei Mania. Und wo steht Triple H jetzt? Oder sagen wir mal, wo stand er schon ein Jahr später?
Richtig.
In der DX? Ne? Also das war schon wieder überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Genauso habe ich das jetzt auch gesehen. Baron Corbin hat auf jeden Fall noch die Chance, ist nicht geflogen, hat immer noch TV-Zeit, hat einen Titel bekommen, den US-Title. Der hat jetzt eigentlich, kann jetzt komplett ohne Druck auftreten, da jetzt irgendwie in den Himmel gepusht zu werden und quasi dasselbe Schicksal auch so ein bisschen zu erleiden wie Jinder Mahal, ohne großartige Reputation auf einmal World Champion zu sein in einem Kader mit AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens, Randy Orton und. Das kann ihm eigentlich nur gut tun, von daher gönne ich ihm das auch voll. Aber auch das ist jetzt wieder so ein Punkt. Er belegt natürlich jetzt einen Platz. Er ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite Wrestler. Er belegt jetzt einen Platz, den zum Beispiel genauso gut auch Bobby Roode hätte belegen können. Der hängt jetzt rum. Weißt du, das ist auch, da ist SmackDown auch so ein bisschen überladen. Bobby Roode ist dann auch so ein Fall, den hättest du viel problemloser, meiner Ansicht nach, in den Main Event stecken können. Da ist dann auch wieder kein Platz, weil da hängt dann ja Jinder jetzt wieder noch rum.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Da sind irgendwie da, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei SmackDown, da gibt es irgendwie zu viele Kaderplätze, zum einen. Und zum anderen sind die falschen Leute in den falschen Stellen in diesem Kader eingesetzt. Und deswegen kommt das also zu gewissen Diskrepanzen. Dolph Ziggler ist natürlich ein Fall, der ist halt irgendwie komplett verloren einfach. Und leidet eben auch darunter, dass er nicht wirklich geile Stories bekommt. Und dass die, die er dann bekommt mit den Entrances, die werden dann halt irgendwann vorbei und dann ist wieder alles wie vorher und dann ist er halt random für ein paar Monate, bis die nächste Idee kommt. Das ist halt so ein Problem. Also das haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass man alleine mit geilen Stories auch diese ganze Kadersituation auch irgendwie umgehen könnte. So ein Bobby Roode wäre jetzt auch nicht langweilig, wenn er ohne Titel wrestlen würde, wenn der irgendeine geile Geschichte am Laufen hätte, mit wem auch immer. Und so hängt der halt rum.
Und wahrscheinlich, wenn er Heel wäre.
Ja, und wenn er natürlich Heel wäre, klar, ja.
Weil
dann wäre er sowieso deutlich besser. Also man merkt auch manchmal so ein bisschen am Mikrofon, dass das ihm irgendwie auch nicht so, dass er da nicht so, wie sagt man, comfortable ist.
Ja, er fühlt sich nicht wohl.
Er fühlt sich da überhaupt einfach nicht wohl in der Rolle. Es funktioniert auch nicht. Er muss halt da in diese schleimige WWE-Face-Babyface-Rolle rein. Ist doch die einzige, die es quasi gibt, wenn du so willst. Ne?
Ja.
Und das passt ihm halt überhaupt gar nicht. Und von daher ist dieser Entrance-Song für ihn auch wahrscheinlich eher Fluch als Segen.
Absolut. Also das ist wirklich so ein Problem, denn ich glaube auch, man könnte es noch machen, dass man diesen Song halt wieder so ein bisschen zumindest nervig bekommt. Dafür müsste man Bobby Roode aber jetzt relativ bald schon turnen, damit das noch funktioniert. Haben sie es ja auch bei Sami Zayn, und da kommen wir dann gleich zu nach einer kurzen Pause, haben sie es ja auch gelassen, das Theme. Und mit seinem nervigen Getanze kriegt er dann schon die Reaktion, die er haben will. Aber ja, bei Bobby Roode muss man jetzt aufpassen. Ich glaube, Bobby Roode ist sowohl einer noch derer, die meisten Chancen haben, was richtig Großes zu werden in der WWE, aber die Gefahr, dass Bobby Roode relativ schnell, relativ weit unten ist, sehe ich auch als relativ hoch an. Du auch?
Ja, relativ weit unten nicht unbedingt. Also der wird jetzt nicht verjobbt werden, da gehe ich erstmal nicht von aus.
Na, hoffentlich nicht.
Ja, was meinst du?
Ja,
also ansonsten kommst du ja nicht wirklich weit unten an. Als Heel kann das natürlich viel leichter passieren als Face, dass er verjobbt wird, definitiv.
Ja.
Ich glaube, so in den Augen der Fans wird das auch nicht passieren, weil der hat ja, obwohl er jetzt nur bei TNA war, so lange doch eine gewisse Reputation, man weiß, was der kann. Im besten Falle ist das wirklich eine jüngere Version von Triple H, wenn du den vernünftig buchst.
Er sieht ja auch aus wie Triple H.
Er sieht auch so aus, er hat auch ein ähnliches Moveset, er hat eine ähnliche Ausstrahlung, er könnte dasselbe Gimmick problemlos spielen, hat er ja bei TNA auch schon gemacht. Also,
ist was dran.
Vielleicht wird ihm das auch noch zu Verhängnis, weil er genau das nicht sein darf in der WWE.
Wahrscheinlich, ja. Ja, Bobby Roode, was ist eure Meinung zu Bobby Roode? Schreibt sie uns gerne bei Twitter, Hashtag PinvollMSR auf unsere Facebook-Seite und in die Kommentare unter diesem Podcast. Also würden wir gerne wissen, was haltet ihr von Bobby Roode im Main-Roster bei SmackDown? Was muss besser werden? Oder gefällt er euch so, wie er ist? Wunderbar. Und findet ihr ihn auch gut eingesetzt? Das kann ja auch sein. Ja, widersprecht uns ruhig. Würden wir uns auch durchlesen und durchaus akzeptieren. Ja, aber schreibt uns auf jeden Fall.
Und auch gerne hier aufgreifen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das wird in der nächsten Ausgabe immer besprochen. Also alles das, was ihr schreibt, das kommt auch hier rein und das ist uns wichtig. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr da mit uns in den Diskurs geht, wie man so schön sagt im wissenschaftlichen Deutsch. Wir machen eine kurze Pause, aber davor ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar ist am Donnerstag wieder Zeit für Starting Grid Live hier auf meinsportradio.de. Ich mache einfach mal ganz schamlos Werbung für meinen eigenen Formel-1-Podcast, so wie das einfach so ist. Ja? Wenn ihr Formel-1-Fans seid, über die Formel 1 diskutieren wollt mit meinen Kollegen und mir, dann könnt ihr das tun am Donnerstag, den 21.12. um 19 Uhr bis 21 Uhr oder länger, je nachdem, wie fleißig ihr anruft und wie fleißig ihr mit uns diskutieren wollt, sind wir live für euch hier auf meinsportradio.de. Wir blicken auf die Saison zurück. Wir schauen ein bisschen ausführlicher auf Mercedes und Ferrari zu Beginn und dann sind die Leitungen offen. Ihr könnt mit uns über alles diskutieren, über was ihr diskutieren wollt, über Fahrer, über Teams, über unsere Sendung, wenn ihr wollt. Ja, wenn sie euch gar nicht gefällt, dann dürft ihr auch gerne anrufen und uns nicht beleidigen, denn es muss kinderfreundlich bleiben. aber bitte anrufen, ja, seid dabei, geht mal auf meinsportradio.de, dann seht ihr rechts auf der Seite den Live-Event-Planer. Klickt da mal auf Starting Grid Live, dort kriegt ihr dann alle Informationen, wo ihr anrufen könnt, wo ihr eine Mail hinschreiben könnt, wie ihr mitdiskutieren könnt in Social Media und dann seid ihr live dabei, hoffentlich. Ich hoffe, wir hören uns bei Starting Grid Live, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de, am Donnerstag, dem 21.12., also den kommenden Donnerstag um 19 Uhr hier auf dem Sender. Jetzt gibt's eine kurze Pause und dann sprechen wir weiter über Clash of Champions, die WWE SmackDown Großveranstaltung, die an diesem Wochenende ansteht in Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr. Im Web und in der App. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren und Thomas Steuer mit der Vorschau auf WWE Clash of Champions und drüber hinaus. Heute in der Sendung übrigens auch noch Geschenkideen für Wrestling-Fans. Wir sagen euch, was ihr schenken könnt. Kurz vor Weihnachten, Last-Minute-Geschenke für eure Lieben. Wenn sie Wrestling-Fans sind, dann haben wir da noch einiges im Petto. Ihr könnt ja bei den meisten Händlern noch bestellen, dann kommt es noch rechtzeitig an. Aber bitte nehmt die DHL-Boten nicht zu hart ran. Ja, also es sind schon genug Pakete im Umlauf. Deswegen, wenn ihr könnt, dann geht doch einfach, ja, wir werden euch sagen, in die Buchhandlung, aber mehr dazu später. Clash of Champions, Thomas, das ist auch das Tag-Team-Match zwischen Shinsuke Nakamura und Randy Orton gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Ich habe es gerade angesprochen, Kevin Owens und Sami Zayn, die ja von der Europatournee weggeschickt worden sind und das alles wird jetzt irgendwie so ein bisschen auch in der Storyline ausgebadet, denn es gibt zwei Special Guest Referees. Einmal Shane McMahon, das war klar. Der will ja auch Owens und Zayn weghaben. Und Daniel Bryan. Denn es gibt eine Klausel in diesem Match. Wenn Owens und Zayn verlieren, dann sind sie gefeuert. Nicht nur von SmackDown, sondern aus der ganzen WWE. Was machst du aus dieser Geschichte?
Ja, im besten Falle löst sie halt irgendwie auf, dass irgendwer turnt und die zwei dann dadurch gewinnen. Weil ich nicht glaube, dass Zayn und Owens gefeuert werden. Auch wenn immer noch diese dubiose Geschichte von der Tour, wo sie dann heimgeschickt worden im Raum steht und man sich so ein bisschen jetzt vielleicht denken könnte, ja, okay, sind die vielleicht doch in Ungnade gefallen, sollen aber nicht einfach so verschwinden aus dem Programm, sondern noch irgendwie was hinterlassen, wenn du so willst. Glaube ich persönlich aber nicht. Von daher gibt es natürlich eine gewisse Wildcard in dem Match und die ist ja Daniel Bryan.
Ist es denn wirklich Daniel Bryan? Weil jetzt gab's ja letzte Woche bei SmackDown dieses Yep-Movement. Ne? Erinnert euch noch an das Yes-Movement, auch diesem T-Shirt, Yes, 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 dieses rote. Das haben ja Kevin Owens und Sami Zayn neu aufgelegt. Das ist ja eins der beliebtesten Neuauflege-T-Shirts, die es in der WWE gibt, glaube ich. Da hat man das S dann mit einem P überklebt sozusagen. Also es ist das Yep, Yep, Yep-Movement und da gab es wieder den SmackDown-Takeover, dass man Shane McMahon nicht mehr haben will als GM. Aber es gab ja bei SmackDown auch die eine Szene, dass Daniel Bryan und Shane McMahon ja in einem kleinen Diskurs standen und dann Shane McMahon auf einmal Yep sagte. Kann es sein, dass Shane McMahon turnt?
Würde wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen, insofern, dass du Daniel Bryan eigentlich ja nicht als Heel darstellen möchtest und Shane McMahon die Rolle eigentlich viel besser ausfüllen kann. Auf der anderen Seite bin ich da mal auf die Beweggründe gespannt, die sie dafür nutzen werden. Weil er ist ja eigentlich der obere Chef von Daniel Bryan. Für ihn gibt es eigentlich gar keinen Grund, gegen Daniel Bryan zu turnen. Er könnte ihn auch einfach feuern. Also er ist ja quasi der Entsandte von der McMahon-Familie und Daniel Bryan ist ja nur der General Manager.
Ja.
Deswegen macht das eigentlich fast keinen Sinn. Umgekehrt fände ich es irgendwie insofern sinnvoller, als dass Daniel Bryan halt mit seinen Indie-Kumpels sich zusammentut, die auf gar keinen Fall weghaben will von SmackDown, die vielleicht auch so ein bisschen als die MVPs von SmackDown sieht und das Ganze eben als Chance sieht, sich auch selber wieder als Wrestler ins Gespräch zu bringen und selber mit einzubinden, quasi. Warum jetzt Shane McMahon, nachdem er von den beiden die ganze Zeit gedemütigt und gedisst und gemacht und getut wird, sich jetzt auf deren Seite schlagen sollte, das muss man mir erstmal vernünftig erklären.
Das stimmt. Also ich würde es mir auch wünschen, dass man Daniel Bryan mal heel turnt und zu Kevin Owens und Sami Zayn wirklich eine starke Gruppierung packt. Und die kann man ja auch wunderbar auffüllen. Es gibt ja so viele Indie-Wrestler, die auch noch einen Platz auf dem Main-Roster suchen und die ja auch alle mit Daniel Bryan schon irgendwann mal in Kontakt getreten sind. Und deswegen, das würde eigentlich den Bogen ganz gut spannen, auch dann zur Undisputed Era, zu NXT, wenn man die mal hochziehen will oder sowas. Und Daniel Bryan als Heel gibt ihm auch mal eine neue Frische und etwas Neues zu tun. Und wir wissen ja auch, der Vertrag läuft ja bald aus. Ja, also ist immer noch nicht klar, ob Daniel Bryan auch noch über das Jahr 2018 hinaus dann in der WWE sein wird und was er machen wird. Und es kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, seitens der WWE ihn jetzt langsam aber sicher rauszuschreiben, wenn er nicht verlängern sollte. Oder aber Thomas und Bryan Danielson, das ist ja sein echter Name, der macht ja eine Therapie, so eine Druckkammertherapie, glaube ich, ist es. Hyperbaric Chamber. Und mit dieser Therapie soll es wohl möglich sein, die Schäden im Gehirn, die Daniel Bryan ja durch seine ganze Wrestling-Karriere eigentlich mitgezogen hat, der hat ja auch kleinere Seizures, also Schlaganfälle. Nee, Stroke ist ein Schlaganfall, aber
nee, das sind glaube ich so epileptische, Lähmungen, oder?
Irgendwie sowas auf jeden Fall.
Anfälle, ja. Bevor wir jetzt hier in medizinische Details ausschweifen.
Kleinere Anfälle auf jeden Fall. Und dass dadurch durch diese Druckkammergeschichte es möglich sein soll, diese Schäden im Gehirn zu lösen. Und er hat ja viele Ärzte schon besucht und möchte eine Freigabe haben, dass er wieder in den Ring steigen kann. Und Dr. Maroon, der WWE-Arzt, der ja auch im Film Concussion eine wichtige Rolle spielt, kann ich euch sehr empfehlen mit Will Smith. Da geht es ja um diese ganze CTE-Geschichte, die Gehirnkrankheit, die viele Footballer schon in den Tod getrieben hat und eben auch Chris Benoit, der seine Familie ermordet hat und dann sich selbst. Er möchte aber wieder in den Ring, Daniel Bryan, und möchte das, denke ich, am liebsten bei WWE machen, denn da gibt es das größte Publikum dafür. Aber er ist sich sicherlich auch nicht so schade, die WWE zu verlassen und das dann woanders zu machen. Kann natürlich jetzt auch eine Möglichkeit sein, ihn so langsam aber sicher wieder in den Ring zu schreiben. Siehst du, Thomas, denn Daniel Bryan, Bryan Danielson, nochmal in einem WWE-Ring wrestlend?
Ich kann es mir absolut vorstellen, zumal er ja auch wirklich schon seit Ewigkeiten aggressiv missioniert und das ja auch immer wieder in seinen Promos als Bestand hat quasi, zumindest gelegentlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass Vince McMahon irgendwann einlenken wird, vor allen Dingen, weil natürlich Daniel Bryan ein absoluter Draw ist und weil ja auch jetzt, dadurch, dass New Japan sich ja auch so stark nach in die USA ausweitet, er es eigentlich auch nicht riskieren kann, dass Daniel Bryan irgendwann Kevin Omega als Leader des Bullet Clubs ersetzt. Das ist halt auch wieder so eine Sache, die so ein bisschen in der Schwebe ist, was ja sein könnte, dass sie mit ihm als Aushängeschild dann die USA wirklich erobern wollen. Das kann eigentlich nicht in Vince McMahons Sinne sein, dass Daniel Bryan für irgendwen anders arbeitet als die WWE. Von daher bin ich da eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass er es schaffen wird, sich seinen Weg zurück in den WWE-Ring noch zu erkämpfen, noch zu erstreiten. Ja, und vielleicht ist das, was sie jetzt machen, ja auch so eine Art Angebot an ihn. Von wegen, hier, guck, wir binden dich wieder mit ein, langsam, aber sicher. Nicht zu viel auf einmal. Kriegst du wieder eine wichtige Rolle in den Shows. Darfst quasi auch vielleicht wieder aktiv werden, mal ab und zu für den Anfang. Und im Sommer sehen wir dann weiter, wenn der Vertrag ausläuft. Ne?
Siehst du denn Daniel Bryan gegen Shane McMahon mal in einem Match? Ich meine, das würde doch jetzt in der Geschichte eigentlich Sinn machen, oder?
Es würde Sinn machen und man hat ja auch bei Shane McMahon gegen AJ Styles schon gesehen, dass es gut funktionieren kann, wenn so ein Ringgeneral Shane McMahon halt zieht. Es hat halt insofern auch den Vorteil, dass jemand wie Shane die krassen Spots in so einem Match übernimmt, der krass irgendwo runterfallen kann oder irgendwelche High-Risk-Manöver nimmt. Also das ist dann ja auch wieder eine Sache, die Daniel Bryan eher schützen würde.
Ja, richtig. Also das wäre auch ein Match, was ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen könnte, mir auch anzusehen und dass es mir wirklich Spaß macht. Also ich glaube, wir sind uns aber beide einig, dass Kevin Owens und Sami Zayn nicht verlieren werden, um aus der WWE gefeuert zu werden.
Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie grundsätzlich nicht die WWE verlassen werden. Ja. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Auch nicht aus freien eigenen Stücken. Dafür hat es für beide zu lange gedauert, da überhaupt hinzukommen. Und auch gerade bei Owens kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Auch nicht, nachdem ich mir die DVD von ihm angeguckt habe, der wird nicht da weg wollen. Also der hat das, glaube ich, nicht so wie Daniel Bryan, so diesen ultimativen Drang, ich muss jetzt unbedingt wresteln, egal wo. Sondern bei ihm ist, glaube ich, auch sehr wichtig, irgendwie, dass er jetzt durch den Job in der WWE halt seiner Familie ein gutes Leben bieten kann, weißt du, und mit allem Drum und Dran. Ich glaube nicht, dass der weggehen wird, dass der nochmal wieder von Null anfängt, wenn du so willst.
Dann schauen wir nochmal kurz auf die anderen Matches, die anstehen werden. Im Kickoff-Match Mojo Rawley gegen Zack Ryder.
Ja, super. Ist auch so eine Fehde, die völlig an mir vorbeigegangen ist, die mich auch irgendwie überhaupt nicht interessiert.
Richtig. Weil
Mojo Rawley für mich noch nie irgendwie over war, in irgendeiner Art und Weise. Und Zack Ryder ist schon seit Jahren einfach nicht mehr ist. Den haben sie einfach komplett versaut. Den hätte man damals im Windschatten mit Punk und Daniel Bryan, als er da Internet-Champion war, hätte man den so groß machen können. Ohne großes Risiko. Hat man nicht gemacht, hat man nicht gewollt. Tja, dann war er mal gefühlt mal für eine Woche Intercontinental Champion oder für einen Tag sogar nur. Ja, und jetzt hängt er halt wieder rum. Also das ist wie mit Sigler. Also da hat man die Leute einfach so kaputt gemacht, dass ich da kein Interesse mehr für aufbauen kann.
Ja. Hast du denn mehr Interesse an den Bludgeon Brothers, die neue Auflage von Eric Rowan und Luke Harper? Mir gefallen sie in dieser Rolle eigentlich ganz gut.
Mir gefallen sie auch ganz gut an sich, auch dass man sich mal so ein bisschen was Neues für sie nochmal ausgedacht hat. Aber auch das ist halt wieder so ein Schritt zurück. Also wie oft haben Harper und Rowan schon zusammen getaggt? Und ja. Harper hatte man schon so weit bei SmackDown Anfang des Jahres, dass es eigentlich für einen großen Singles-Run gereicht hätte, weil der auch super beliebt war, mega over war bei den Leuten. Jetzt hängt er wieder im Tag-Team mit Rowan. Also auf der einen Seite finde ich spannend, dass sie was Neues machen, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ich habe die beiden als Tag-Team jetzt auch über. Ich habe es jetzt auch gesehen. Ist gut.
Ja. Ich bin ganz froh, dass Luke Harper nicht mehr dieses komische Unterhemd trägt.
Das enge?
Ja, dieses.
Oder das zweite schlapprige.
Das schlapprige, aber es ist auf jeden Fall mal mit Ringkleidung und die beiden passen auch nach wie vor ganz gut zusammen eigentlich. Gegen Breezango dürfen sie ja dann ran. Ja, ich denke mal, das sollte ein relativ eindeutiges Match für die Bludgeon Brothers werden. Gibt dann noch ein Tag-Team-Titel-Match. Usos gegen Aiden English und Rusev, Chad Gable und Shelton Benjamin und New Day. Ja, und da möchte ich eigentlich zwei Sachen ansprechen. Einmal, wie cool ist Rusev eigentlich? Aber da wiederholen wir uns ja auch. Und wie sinnlos ist es, Chad Gable und Shelton Benjamin als Heels aufzustellen?
Ja, also, wo da der Sinn ist, frage ich mich sowieso. Vor allen Dingen auch, wenn du halt die Usos eigentlich so als so das Heel-Tag-Team hast, um das sich alles dreht. Also da würde ich mir ja schon fast eher überlegen, mal The New Day immer wieder zu turnen.
Endlich sagt's mal jemand.
Weil die, also klar, die Kids mögen das immer noch, aber die sind so abgedroschen und so am Ende. Denen würde ich mal so einen neuen Dreh einfach geben, dass die wieder nervig und scheiße werden dürfen.
Ja.
Was sie ja eh schon sind. Nur halt dann auch offiziell.
Weißt du? Ja, richtig.
aber ich glaube, der Zug ist halt da auch irgendwie so ein bisschen abgefahren. Weil wenn du erstmal die Kids an der Angel hast, dann so vom Gefühl her bleibt so jemand dann einfach so für ewig. Ne?
Aber Rusev, wie gut ist Rusev eigentlich? Rusev und ist wie ultra gut geil. Passt das auch mit Aiden English? Also da hat sogar Aiden English mal wieder so ein bisschen einen kleinen Push bekommen durch Rusev. Und für mich ist nach wie vor ganz, ganz wichtig, dass die WWE Rusev gut konserviert, weil ich glaube, aus Rusev kann in den nächsten Jahren noch ein richtig fetter Star werden.
Ja, aber das denken wir natürlich auch schon lange. Ist ja nun auch schon so 3 Jahre dabei oder 4 sogar schon.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Irgendwie, für mich gefühlt ist er irgendwie schon deutlich länger dabei, weil er für mich so ein bisschen die legitime Nachfolge von Umaga angetreten hat. Nur halt eben noch ein bisschen mehr dimensionaler, weil Umaga ja auch ganz zum Schluss erst gesprochen hat.
Ja.
Ja, aber auch so komplett underutilized, würde ich mal sagen. Auch so jemand, der vielleicht irgendwie irgendwann das Schicksal von Dolph Ziggler aufteilen kann, wenn er das nicht so, sogar jetzt schon tut. Das tut mir in der Seele weh, ehrlich gesagt, weil das ist für mich auch so einer, den würde ich tatsächlich einfach super gern im Main Event sehen bei SmackDown.
Ja, kann ich nicht widersprechen. Ich hoffe, sie geben ihm nochmal wirklich eine vernünftige Chance. Charlotte Flair gegen Natalya, das Frauenmatch, ist ein Lumberjack-Match, aber ich glaube, das Entscheidende ist, glaube ich, was macht die Riot Squad? Was machen Ruby Riott, Liv Morgan und Sarah Logan? Auf wessen Seite werden sie sich stellen? Werden sie vielleicht eingreifen? Wird es vielleicht ein Cash-In geben? Ist es jetzt soweit? Wird Carmella endlich eincashen?
Ja, vielleicht bilden sie ja quasi auch ein Stable rund um Carmella. Könnte ja auch noch sein.
Kann auch sein.
Hat ja jetzt nicht mehr James Ellsworth als ihren Doggo dabei am Halsband. Von daher, und ob Carmella sich quasi so alleine behaupten kann als Championess, bin ich mir noch nicht so sicher. Da halte ich sie auch irgendwie noch nicht so für weit genug für.
Welche Dreier-Frauen-Kombination gefällt dir eigentlich besser, die sie hochgebracht haben? Riot Squad, also Ruby Wyatt, Liv Morgan und Sarah Logan oder Absolution mit Paige, Mandy Rose und Sonya Deville?
Schwierig. Bei Absolution ist natürlich super klar, dass Paige über allem steht, mega im Mittelpunkt steht und die anderen beiden auch so ein bisschen random aussehen. Oh, das ist wirklich schwierig.
Ich ganz persönlich finde die Riot Squad insgesamt besser, weil sie mir mehrere Facetten bieten.
Ja, die sind mehrdimensionaler, das denke ich auch. Also ich würde auch, glaube ich, dann eher die Riot Squad nehmen, weil diese ganze Absolution-Sache hätte halt auch ohne die beiden anderen funktioniert. Also Paige könnte auch so komplett dominant auftreten, zurückkommen, super over sein und das ganze Roster dominieren, nicht demontieren. Demontieren auch. Also das hätte man nicht unbedingt machen müssen. Ist natürlich gut, dass man es macht, wenn man die beiden Neuen dann eben auch präsentieren kann. Aber auch die werden halt irgendwann mal ein bisschen mehr von sich zeigen müssen. Von daher würde ich bisher auch sagen, eher die Riot Squad.
bin ganz gespannt, was sie aus der Riot Squad noch so machen, denn ich glaube, da sind drei auf jeden Fall dabei, die, wenn sie es da nicht auch völlig verhunzen, eine Menge draus machen können. Gerade Liv Morgan, die sieht gut aus. Die hat, glaube ich, ordentlich Talent. Ruby Wyatt sowieso. Nur bei Sarah Logan, da hoffe ich nicht, dass sie jetzt wirklich in so eine Dümmerchen-Redneck-Geschichte packen, weil das wird dem Ganzen auch nicht gerecht. Da habe ich so ein bisschen Angst vor.
Ach, zumal zumindest diese Rolle aber eigentlich gar nicht ausgefüllt ist. Und wir haben ja noch vor wenigen Wochen irgendwie danach geschrien, dass die Frauenroster mehr Tiefe kriegen. Ja. Und wenn du halt direkt mehrere Leute da reinwirfst in so einen Mix, irgendwie, dann schaffst du das ja auf lange Sicht gesehen vielleicht. Und wenn sie es zumindest schafft, sich mit dieser Redneck-Sache irgendwie doch ein eigenes Profil zu schaffen, dann ist es jetzt nicht unbedingt toll, ne? Klar. Aber auf der anderen Seite hat es solche Charaktere halt auch immer wieder gegeben in der WWE. Und warum auch nicht mal als Frau, ne?
Das stimmt. Gut. Clash of Champions, wir werden es gleich natürlich noch tippen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann im nächsten Take Geschenkideen für Wrestling-Fans. Thomas Steuer und ich rühren die Werbetrommel für Werbegeschenke, sei schon, für Geschenke, die ihr an Weihnachten verschenken könnt. Sind nur noch ein paar Tage, also dann geben wir euch gleich die Tipps an die Hand. Wir tippen Clash of Champions und ihr bleibt dran bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Ho, 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 liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ja, der Weihnachtsmann, der ist jetzt so langsam hier, denn in wenigen Tagen ist es soweit. Das Fest der Liebe steht an, ist ja auch das Fest der Geschenke, Thomas. Und wir sind ja auch so ein bisschen euer Ratgeber in den Zeiten, wo ihr uns wirklich braucht. Und die Weihnachtszeit, das ist so eine Zeit. Und deswegen haben wir uns überlegt, Thomas, wir geben den Leuten mal ein paar Geschenkideen an die Hand. Wie ist das?
Finde ich eine sehr, sehr gute Idee, weil da gibt's ja auch noch einiges mehr, was man quasi empfehlen kann, außer so die obligatorischen DVDs, die wir hier manchmal auch verlosen.
Mhm.
Vor allen Dingen für Leseratten.
Ne? Genau, wir haben einige Bücher uns mal rausgesucht und Thomas, du hast ja eins schon gelesen, das habe ich hier gerade in der Hand, mit dem fangen wir einfach mal an. Wir haben gerade lange über ihn gesprochen, Bryan Danielson. Der hat ein Buch geschrieben, gemeinsam mit Craig Tellow, das heißt einfach nur Yes. My Improbable Journey to the Main Event of WrestleMania. Wie hat dir das Buch gefallen und warum würdest du es Leuten empfehlen?
Mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde es vor allen Dingen auch empfehlen, weil es einen sehr guten, weil es sehr gut abwägt zwischen seiner Zeit halt im Indie-Bereich und dann später der WWE-Zeit, auch natürlich einen sehr großen Fokus auf das Yes-Movement legt und auch auf seine Beziehung mit Brie Bella. Das ist natürlich alles noch, bevor sie jetzt ein Kind bekommen haben und so weiter und so fort. Aber es hat halt so eine ganz gute Balance, die du oft bei anderen Büchern nicht so wirklich hast. Also es gibt da auch Bücher, ich weiß nicht, hier die Bret Hart Biografie, ist auch ein sehr gutes Buch. Man muss sich aber auch schon sehr für diese ganze Zeit mit Stampede Wrestling, als die in Kanada groß geworden sind, für seine ganze Familiengeschichte interessieren. Da dauert es halt wirklich sehr, sehr lange, bevor es da WWE-mäßig mal ins Detail geht. Das ist bei dem Daniel Bryan Buch nicht so. Und von daher ist das auch, glaube ich, so für Einsteiger und für Leute, die noch nicht so lange dabei sind und vielleicht das von ganz früher alles nicht so unbedingt wissen wollen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Wahl.
Das gibt es als Taschenbuch zu 10,99 €, ja, bei einem berühmten Internetversandhändler. Wenn ihr also da nochmal zuschlagen wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Ist ein guter Preis und ist wirklich ein tolles Buch, kann ich nur empfehlen. Dann das nächste Buch, Chris Jericho. Chris Jericho übrigens, Thomas, 4. Januar, ne, New Japan, Wrestle Kingdom gegen Kenny Omega. Und sie haben ja jetzt letzte Woche ein verdammt geiles Segment gemacht bei einer New Japan-Veranstaltung, als es wirklich mal diesen Blutfäden-Aspekt gab, den wir bei der WWE ja gar nicht mehr haben. Also Chris Jericho
hat ja auch Bock. Nicht, ne? Also die sind ja eigentlich auch mehr kinderfreundlich. So,
richtig,
ne? Also für die ist das auch eine ungewohnt hart geführte Fäde jetzt, die wirklich auch so von 0 auf 100 sofort mega brutal wird. Und bei der man, glaube ich, auch bei Wrestle Kingdom jetzt nicht unbedingt so ein technisch hochversiertes Match erwarten muss, wie Omega sie ja sonst eher zeigt. Sondern ich glaube, das wird ein handfester Brawl.
Ja, das wird ein handfester Brawl. Das könnt ihr euch ja angucken auf New Japan World. Wenn ihr quasi dann im Anfang Januar euch anmeldet, ist ein bisschen schwierig. Ist eine japanische Seite. Es gibt zwar eine Übersetzung, aber es ist halt nicht immer so einfach. Dann, wenn ihr eine Kreditkarte habt oder ich glaube auch PayPal geht, dann könnt ihr einen Probemonat machen. Das heißt, ihr könnt euch den Januar theoretisch umsonst gönnen, dann euch abmelden und ihr könnt trotzdem Wrestle Kingdom gucken und natürlich auch Chris Jericho gegen Kenny Omega. Und Chris Jericho übrigens hat im Interview mit Dave Meltzer und Brian Alvarez gesagt, dass es keine Probleme mit Vince McMahon gab. Also wir werden Chris Jericho zwar nicht bei WrestleMania nächstes Jahr wahrscheinlich sehen, denn da hat er eine Fossi-Tour, aber danach sicherlich wieder mal irgendwann bei WWE.
Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass er das einfach macht, diesen Deal, und Vince McMahon damit quasi überrascht und so vor den Kopf stößt. Ja. Dafür ist es ihm, glaube ich, auch zu wichtig, einfach sagen zu können, ich kann, wann ich Bock habe, wieder zur WWE zurückkommen.
Ja, nach richtig.
Motto. Und auch über seine Karriere, seine Karriere als aktiver Wrestler hinaus noch eine gute Beziehung zur WWE zu haben. Ja. Von daher, der ist ja immer sehr umtriebig, der wird da sicherlich noch einiges machen, wenn er die 50 geknackt hat, was ja auch nicht mehr so lange dauert, noch 2 Jahre noch. Wird er ja sicherlich auch nicht noch 100 Jahre lang im Ring stehen, aber trotzdem, glaube ich, in der WWE ein wichtiges Gesicht bleiben.
Auf jeden Fall. Er hat auch ein Buch geschrieben, ein neues Buch. Im August ist das rausgekommen. No is a four-letter word. How I failed spelling but succeeded in life. Chris Jericho mit einem Vorwort von Paul Stanley von KISS, glaube ich, ist er. Und ja, was soll man sagen? Chris Jericho ist jetzt weniger auf dem Trip, uns Wrestling-Geschichten zu erzählen, denn, sagen wir mal ehrlich, das haben wir mittlerweile schon alles gehört und alles gesehen. Sind natürlich die eine oder andere Wrestling-Geschichte, die eine oder andere Fozzy-Geschichte, aber dieses Buch ist wirklich, geht wirklich darum, Risiken einzugehen im Leben, zu diesen Risiken zu stehen, um seine Ziele zu erreichen. Das ist ein sehr motivierendes Buch. Er gibt einige Tipps, ist auch nicht so dick. Ich gucke gerade mal nach, wie viele Seiten es hat. Es ist verhältnismäßig dünn für ein Chris Jericho-Buch. 217 Seiten nur. Also das kann man gut lesen, kann man sich gut geben. Chris Jericho, wenn man ihm zuhört und wenn man ihm zuliest, ist es ein motivierender Typ. Und der hat eine Geschichte zu erzählen und der gibt uns Tipps mit auf den Weg, wie wir unsere Sachen erreichen können, unsere Ziele erreichen können in 4 easy steps sozusagen. Und das Buch gibt es für 15,99. Ja, das könnt ihr euch wünschen zu Weihnachten und kommt dann hoffentlich noch rechtzeitig an. Brian Alvarez, gerade angesprochen vom Wrestling Observer Newsletter. Er und R.D. Reynolds haben vor 10 Jahren, oder mittlerweile 11 Jahren, die erste Edition von Death of WCW rausgebracht. Und Death of WCW ist natürlich für Thomas und mich Pflichtlektüre gewesen. Warum sollte es für die Fans da draußen auch Pflichtlektüre zu Weihnachten sein?
Weil es ein unfassbar tiefgründig geschriebenes Buch über die WCW ist und über das, was auch im Hintergrund zu deren Untergang geführt hat. Also da sollte man dann auch irgendwie nicht unbedingt vor Zahlen zurückschrecken. Also wer da wirklich auch mal so ein bisschen in so kleinere wirtschaftliche Hintergründe rein möchte, der kann sich das auch zu Gemüte führen. Ist jetzt nicht so viel, ne? Aber die gehen zumindest im Hintergrund, zeigen die schon, was da auch teilweise für finanzielle Schwachsinnsentscheidungen getroffen wurden. Die gehen auch sehr stark auf die Quote ein und quasi wie die Quote mit gewissen inhaltlichen, sagen wir mal, inhaltlichen Gegebenheiten des Programms zusammenhängt und wie auch darauf dann reagiert wurde. Also da haben sie sich schon echt mega viel Mühe gemacht, auch sehr viele Leute befragt dazu. Eric Bischoff kommt auch ausführlich zu Wort, auch seine Gegner in der WCW kommen zu Wort. Das ist wirklich ein sehr stark recherchiertes Buch, das eigentlich jeder Wrestling-Fan gelesen haben sollte.
Auf jeden Fall. Und es gibt eine 10th Anniversary Edition davon. Die wurde noch ein bisschen überarbeitet, die wurde noch expandiert. Also da habt ihr noch mal ein bisschen mehr. Kostet 19,96. Könnt ihr euch auch bei Amazon bestellen. Und wenn ihr das Hörbuch hören wollt, kleiner Tipp am Rande, und ihr habt noch keinen Audible-Account oder noch kein Audible-Abo gemacht. Audible ist ja der Hörbuchhändler von Amazon.de sozusagen. Könnt ihr ein Probeabo machen. Und dort ist dann Death of WCW, gelesen von Brian Alvarez, kostenlos dabei. Könnt ihr euch als Hörbuch kostenlos runterladen. Also vielleicht noch als kleiner Tipp, wenn ihr das Buch nicht haben wollt. Aber ihr solltet das Buch auf jeden Fall lesen. Empfehle ich wirklich sehr. Ich habe sowohl die Originalversion gelesen, die gibt es als Taschenbuch auch zu kaufen, als auch die neue Version, die 10-Jahre-Version. Und es ist immer wieder ein faszinierendes Buch über den Untergang von World Championship Wrestling. Ich werde immer ein bisschen traurig auch, wenn ich über diesen Untergang lese, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es war halt so die Liga, die uns beide irgendwie als Wrestling-Fans gepackt hat, ne?
Ja,
die uns richtig zum Wrestling gebracht hat ja auch.
Richtig. Justin Roberts, ehemaliger WWE-Ringsprecher, ne? Und der hat auch ein Buch geschrieben, Best Seat in the House, Your Backstage Pass Through My WWE Journey. Und warum ich euch dieses Buch empfehlen möchte, oder wir, ist mal eine Geschichte von einer Person zu hören, die eben nicht im Ring stand als aktiver Wrestler, sondern als jemand, der zwar alles mitbekommen hat, aber nie selber Hand angelegt hat. Außer einmal, als er von Daniel Bryan mit der Krawatte gewürgt worden ist, beim großen Nexus-Debüt, als Daniel Bryan das erste Mal entlassen worden ist von World Wrestling Entertainment. Ein sehr interessantes Buch. Es geht hart ins Gericht mit Wrestlern wie JBL. Zum Beispiel über Bullying, also über das Mobben in der WWE. Es ist aber auch wirklich ein Buch mit tollen Anekdoten über verschiedene Wrestler, über verschiedene Geschichten, die er erlebt hat. Und Justin Roberts eigentlich genauso ein Nerd wie wir, der seinen Traum einfach nur gelebt hat und es bis nach ganz oben geschafft hat als Ringsprecher in der WWE. Und deswegen finde ich wirklich ein sehr schönes Buch, was man sich auf jeden Fall mal geben könnte. Denn Thomas, ich finde es immer schön, auch diese Einblicke mal zu bekommen von Akteuren, die eben nicht einen Titelgürtel gehalten haben oder mehrere Bumps genommen haben.
Definitiv. Das Ding ist, dass diese Leute dann auch oft nochmal einen größeren Groll haben gegen die WWE und da auch mal noch so ein paar andere Sachen auf den Tisch packen, was du zum Beispiel von Chris Jericho ja gar nicht lesen würdest. Der hat ja alles gewonnen, will sich eine super Beziehung mit denen erhalten, wird da nichts Schlechtes sagen. Genauso ist es leider auch im Daniel Bryan Buch, ne, der es natürlich rausgebracht hat als Aktiver, kurz nach seiner Zeit als Champion dort. Da sollte man jetzt nicht erwarten, dass es da sehr kritisch zu Werke geht, aber es gibt durchaus Dinge zu kritisieren an der WWE und auch so am Backstage-Verhalten einiger Akteure. JBL. Und deswegen ist es natürlich reizvoll, dann auch mal solche Leute zu sehen, die sagen, ich fand's super bei WWE, aber ich bin fertig damit und ich strebe auch nicht an, da jetzt wieder hinzugehen und deswegen kann ich auch erzählen, was ich möchte.
Ja, er macht's aber auf eine verhältnismäßig faire Art und Weise. Ich glaube,
ja, kann man ja auch,
genau.
Definitiv, aber man muss ja nichts verschweigen in dem Sinne, ne?
Das macht er nicht und deswegen 22,95 ist ein bisschen teurer, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Hardcover-Bücher sind immer schön im Regal zu haben und eine DVD möchten wir euch noch empfehlen für Weihnachten, für unter dem Weihnachtsbaum. Und zwar haben wir uns die Kevin Owens DVD rausgesucht, Fight Owens Fight. Warum gefiel dir die DVD ganz besonders gut?
Ja, weil man kennt das ja auch von Kevin Owens, da ist dann viel auch so auf seine Familie bezogen, auch auf diese super lange Journey durch den Indie-Bereich, als diese lange Vorgeschichte zusammen mit Sami Zayn, damals dann auch als El Generico, als Kevin Owens ja selber noch Kevin Steen hieß bei Ring of Honor, wie deren Geschichte auserzählt wurde bei Ring of Honor nach einer super langen Fehde und dann Sami Zayn in die WWE berufen wurde, Owens aber nicht, was ihn auch schon dazu veranlasst hat, darüber nachzudenken, ob er seine Karriere beendet, weil er sich auch bei Ring of Honor nicht mehr so mega willkommen gefühlt hat und es dann am Ende doch noch alles gut wurde und allen Selbstzweifeln zum Trotz er es quasi dann super dominant geschafft hat, in die WWE einzudringen, möchte man schon fast sagen. Er hat ja NXT quasi überrollt innerhalb von wenigen Monaten und hat dann sofort in seinem ersten Match einfach mal John Cena besiegt. Und so diese ganze Dramatik wird in dieser Doku halt wirklich sehr, sehr gut eingefangen. Die Doku an sich dauert nur, möchte man fast sagen, 60 Minuten, aber das reicht vollkommen, die ist wirklich komplett on point.
Das sind unsere Geschenktipps zu Weihnachten. Also wenn ihr noch einem Wrestling-Fan in eurem Bekannten- und Familienkreis eine Freude machen wollt, dann haben wir euch vielleicht was mit auf den Weg gegeben. Zum Schluss dieser Sendung, Thomas, wollen wir natürlich noch Clash of Champions tippen. Wie gesagt, 65-57 steht's für dich. Und wir beginnen mit dem Match Mojo Rawley gegen Zack Ryder.
Ich muss natürlich auch anfangen jetzt, ne, damit du wenigstens eine faire Chance hast. Ne?
Ich kann auch anfangen. Ich sag Mojo gewinnt.
Wir können es ja abwechseln. Mojo Rawley gegen Zack Ryder. Boah. Ja, ich sag auch Mojo. Und ist nicht, um dich irgendwie abzufacken, aber Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Zack Ryder da irgendwas gewinnen kann. Ja, ich sag auch Mojo.
Breezango gegen die Bludgeon Brothers.
Ja, da sag ich die Bludgeon Brothers.
Ja, sag ich auch. Das würde alles andere wieder keinen Sinn ergeben. Usos gegen Aiden English und Rusev gegen Chad Gable und Shelton Benjamin gegen The New Day in einem Fatal 4-Way Match um den SmackDown Tag Team Champion Titel.
Die Usos gegen Rusev und Aiden English, gegen The New Day und noch gegen
Chad Gable und Shelton Benjamin.
Boah, das ist auch mega schwierig. Jetzt nochmal zum Jahreswechsel jetzt noch einen Titelwechsel geben. Ich sag einfach mal Rusev und Aiden English.
Okay. Interessant. Baron Corbin, ich sag Usos.
Muss auch noch was sagen.
Ich sag Usos. Okay. Usos verteidigen. Baron Corbin gegen Bobby Roode gegen Dolph Ziggler um den US-Title, da sage ich auch Corbin verteidigt.
Bobby Roode gegen Dolph Ziggler gegen Baron Corbin. Das wäre natürlich mal eine Chance für Bobby Roode. Ich sag Bobby Roode.
Okay, ich sag, ich habe ja gesagt, Corbin verteidigt. Natalia gegen Charlotte Flair in einem Lumberjack-Match, plus natürlich Cash-In, ja oder nein?
Charlotte verteidigt auf jeden Fall. Cash-In sage ich nein.
Okay, ich sag Natty gewinnt und es gibt einen Cash-In gegen Natalia. Sami Zayn und Kevin Owens gegen Shinsuke Nakamura und Randy Orton. Wenn Owens und Zayn verlieren, müssen sie WWE verlassen und die Special Referees heißen Shane McMahon und Daniel Bryan. Wir tippen den Sieger und wer von den beiden turnt. Also Bryan oder Shane McMahon.
Du hast aber auch wirklich so viele Extra-Tipps noch eingebaut, damit du wirklich noch aufholen kannst.
Ja, ne? Klar.
Ja, Owens und Zayn werden das halt irgendwie dann gewinnen und Daniel Bryan turnt.
Ja, da sagen wir aber das Gleiche, deswegen so viele Extra-Punkte gibt es da gar nicht. Ja, und dann natürlich Jinder Mahal gegen AJ Styles und den WWE-Titel. Ich sag, Jinder Mahal gewinnt und holt sich den Titel zurück.
Ja, ich sag, AJ Styles verteidigt, damit es wenigstens ein bisschen spannend bleibt hier noch.
Sind wir gespannt, werden die Tipps natürlich auch in die Kommentare unter dem Podcast posten und ihr solltet das natürlich auch gerne tun auf meinsportradio.de, werden sie auch auf unsere Facebook-Seite posten, gerne postet ihr eure Tipps auch da drunter und ja, was bleibt uns zu sagen, wenn wir es schaffen, werden wir uns nächste Woche nochmal kurz melden mit einem kleinen Rückblick, ansonsten zwischen den Feiertagen werden wir auf jeden Fall eine Stunde finden, um das zu machen, so oder so wünschen wir euch schöne Weihnachten, wenn wir es nächste Woche schaffen, noch eine Sendung zu machen, dann wünschen wir euch das dann noch mal. Thomas, einstweilen wir natürlich auch. Schöne Feiertage.
Man kann nicht oft genug frohe Weihnachten wünschen.
In der heutigen Zeit sowieso nicht. Bleibt gesund und ja, vielen Dank fürs Zuhören im Jahr 2017. Wir hören uns aber auf jeden Fall noch mal wieder in diesem Jahr. Mein Name ist Kevin Schorr und ich bin raus. Thomas, möchtest du noch was sagen?
Ja, ich wünsche euch natürlich auch alles Gute. Genießt den Clash of Champions und lest ordentlich WWE-Lektüre zu Weihnachten. Es lohnt sich wirklich. Bis dahin, von mir auch. Ciao und bleibt uns gewogen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.